Für heute ist vorgesehen die Fortsetzung meiner Präsentation vom letzten Mal. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen da die dramatische Geschichte der Nachlassverwaltung, der Nachlassedition in Umrissen kurz mal vorgestellt, im Speziellen, was die Erstellung der Textbasis, des Textbefundes um die sogenannte philosophische Grammatik betrifft. Ich erinnere Sie daran, dass es dazu einen Artikel gibt. Der Artikel ist gesammelt in dem Buch von Stuart Schenker herausgegeben, eine Essaysammlung, erster Band, es sind 4 Bände insgesamt. Der erste Band beschäftigt sich mit From the Notebooks to the Philosophical Grammar, und da finden Sie die Critical Notice Philosophical Grammar, die Bescheid gibt über die Dramatik aus den 60er Jahren, in denen man das erste Mal konfrontiert worden ist mit dem Befund, mit Wittgensteins schwieriger Arbeit an den Dingen und der Frage, wie geht man mit dem Produkt dieser Überarbeitung und nochmal Überarbeitung von Wittgenstein um. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich skizziere das nur etwas, weil ja die Osterferien dazwischen waren, dass die Dramatik in diesem Artikel, die sich da quasi abbildet, darin besteht, dass Baker und Hacker sagen, es gab einen ursprünglichen Text, diesen Text können wir so nicht wieder drucken. Der ist mittlerweile von uns selber eingesehen als schwer fehlerhaft. Wir müssen darum eine ganz neue Fassung machen. Und die Fehlerhaftigkeit dieses Textes besteht im Wesentlichen darin, dass sie sich von dem Anschein haben verleiten lassen, dass die philosophische Grammatik ein Werk ist, ein Buch ist, so irgendetwas, was man im Bücherschrank oder im Schreibtisch von Wittgenstein gefunden hat und was nur noch nicht entsprechend publiziert worden ist. So ist es nicht. Die philosophische Grammatik ist ein viel komplizierteres Gebilde. Für diejenigen, die sich genauer interessieren für das, was sie dem Rasch Ries ist einer der Nachlassverwalter von Wittgenstein, was sie ihm im Speziellen vorzuwerfen haben, bei der Kompilation verweise ich Sie auf diesen Artikel, der sich im Handapparat befindet. Das wird nicht jetzt meine weitere Sache sein. Ich brauche genügend Zeit und Geduld von Ihnen mal vorzustellen, was ganz abgesehen von diesen Zusatzkomplikationen die eigentliche Lage ist, mit der wir es hier zu tun haben. Also zu Beginn der heutigen Veranstaltung werde ich Ihnen versuchen, den Weg durch 2 labyrinthartige Skizzen zu zeigen. Diese Skizzen haben Sie auch schon jetzt vor sich. Sie sind im Internet auch abrufbar, zu einem gewissen Teil zumindest. Ich komme auf das noch zurück. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, das ist noch eine Service-Ankündigung, ist, dass es eine Seite gibt, die nennt sich Wittgenstein-Philo.at, also eine Webseite, wittgenstein.philo.at. Auf dieser Website findet sich die Heimat quasi des Wittgenstein-Kommentierungsprojektes, das einige Leute zusammen mit mir unternehmen. Hauptproponenten sitzen also in Bergen, Alois Pichler, und in Karlsruhe Dieter Köhler. Das kommen wir da auch noch zu sprechen. Die erste Seite von dem Wittgenstein-Philo.at skizziert kurz, worum es da geht. Und von dieser Seite gibt es einen Link auf eine zweite Seite. Diese Seite verweist auf die Lehrveranstaltung. Da werde ich dann auch noch hinkommen. Aber ich möchte nicht gleich zu Beginn in das Netz, sondern sachte einmal die Vorbereitungsphase einschalten und Ihnen diskutierenderweise vorstellen, was es auf sich hat mit der allgemeinen Geografie quasi des Wittgenstein-Nachlasses von 1929 bis 1934. Das ist auch deswegen für mich jetzt sehr wichtig, weil ich im vergangenen Semester, manche von Ihnen waren hier schon dabei, direkt hineingestiegen bin in das Manuskript 115. Ich war ganz begeistert davon, dass es das gibt, dass es zugänglich ist und habe mal begonnen, philosophische Tätigkeit am Manuskript 115 zu kommentieren und darüber auch wirklich zu arbeiten, in dem Sinn, dass man sieht, in diesem Nachlass und in der Arbeit von Wittgenstein am Nachlass sind Herausforderungen und neue Überraschungen mit drinnen, die es sich lohnen, so ins Detail zu gehen. Was ich mir damals erspart habe, hole ich jetzt nach, nämlich das Ding zu lokalisieren. In einem klassischen Film gibt es so etwas wie den Establishing Shot. Das werden Sie erkennen. Also irgendwo ist die Kamera weit oben und zeigt Ihnen die ganze Dorflandschaft oder das Stadtviertel oder was immer es ist, damit Sie wissen, wo Sie sich befinden, und dann zoomt man hinein und dann sagt man, wenn Sie mehr wissen wollen, komm, dann gehe ich da durch die Türe und ich zeige dir das Spezielle. Ich habe das im vergangenen Semester verletzt, dieses Gebot, habe gleich mittendrin angefangen und lief ja den Establishing Shot jetzt hier nach. Dieser Establishing Shot zeigt Ihnen also jetzt gleich als erstes, und für diejenigen, die möglicherweise im Web mitlesen, das, die Idee ist ja die, dass man auf der Webpage wittgensteinphilo.at/lvhtml einen Link hat auf genau dieses selbe Dokument, das ich dort reingescannt habe, die da mitlesen können also das erste Link ansehen zum Manuskriptkorpus, zum sogenannten Big TypeScript. Dieses Stemma ist der Fachausdruck, also die geordnete Darstellung der Handschriftenrelationen, ist erstellt von Michael Nedo und gibt Ihnen den Publikationsplan auch gleichzeitig der Wiener Ausgabe. Das ist das, was zum Teil schon vorliegt und zum Teil vorgesehen ist als Publikationen der Wiener Ausgabe. Gehen wir das einmal durch. Wenn Sie es einmal lokalisiert haben, dann verliert es ein bisschen an Fremdartigkeit. Mir selber ist es lange so gegangen, dass ich die vielen Nummern, die da eine Rolle spielen, eigentlich für eine ziemliche Zumutung gehalten habe. Man muss sich quasi für jedes dieser Manuskripte oder so, muss man sich mehrere Nummern merken. Es ist nicht wirklich so von vornherein geplant gewesen. Es liegt nun in der Natur der Sache eines Nachlasses, wenn Sie da reinkommen und wenn Sie versuchen, ein System da hineinzubringen, dann ergeben sich plötzlich unterschiedliche Kategorien. Und die Kategorien, die es hier gibt, sind also zunächst einmal die Kategorien, die beim Nedo symbolisch dargestellt werden auf vier verschiedene Arten. Das eine sind diese Heft, was Sie oben, gleich oben rechts sehen, 153a, 53b, 55, 54, das sind Taschennotizbücher, steht auch dabei, das sind die mit den kleinen Schildchen. Das sind kleine Dinger, in die man unter der Arbeit, also während des Tages und so, Sachen hineinschreiben kann, also haben am ehesten den spontanen Notizbuchcharakter. Dann gibt es die Manuskriptbände. Die Manuskriptbände sind große, bedeutende Dinge, so Handelskontor-Notiz-Eintragebücher, DIN A3 ist, glaube ich, dieses Format. Ich werde Ihnen heute noch ein, zwei Fotos zeigen davon, wie das aussieht, also Faksimile, wie das aussieht. Das sind also 300 Seiten, 400 Seiten dicke, große Bücher. In diese Bücher hat Wittgenstein mit der Hand hineingeschrieben Notizen, die er aus den Taschennotizbüchern hier hinein übertragen hat. Die werden notiert durch solche ganzen Face, also solche kleinen rechteckigen Kasterln, wo Nummern drinnen stehen. dazu ist jetzt zu sagen, diese Manuskriptbände kommen in einer Serie. Die hat er tatsächlich sukzessive angelegt und bearbeitet und auch nummeriert. Diese Wittgenstein-Nummerierung finden Sie hier drin in den römischen Ziffern. Er beginnt 1929, als er nach Cambridge kommt, wieder neu mit der philosophischen Arbeit und schreibt in diese Manuskriptbände hinein und nummeriert den ersten mit Römisch 1, dann geht es auf Römisch 2, 3, 4. Sie sehen, er ist sehr produktiv und das geht also mal durch von 1 bis 10 in dem Jahre 1932. Im Jahr 1932 schreibt er in das Nummer 10 Buch rein und füllt es auch zur Hälfte. Es gibt, wenn man sich das noch genauer ansehen will, aber das ist nun wirklich nur eine Andeutung und muss sich nicht weiter kümmern, es gibt an dieser Stelle schon interessante Verschiebungen, die damit zu tun haben, dass Wittgenstein zum Teil in Österreich war, zum Teil in England war und nicht immer alles mitgeschleppt hat. Das heißt, er hat manchmal in Österreich ein Buch zurückgelassen, hat in England ein neues Buch angefangen und hat, als er dann mit dem neuen Buch zu Ende war, Manuskriptband zu Ende war, das weitergeschrieben im Alten, wo noch was frei gewesen ist. Solche Phänomene gibt es. Das lässt sich datumsmäßig einigermaßen gut herausfinden. Ich erwähne es deshalb, weil es eine bestimmte Beobachtung wert ist, eine Erwähnung deswegen wert ist, die physische Anwesenheit eines Manuskriptbandes, dass mal so was in einem Manuskriptband drinnen ist, heißt überhaupt nicht, dass alles, was da drin ist, aus derselben Zeit ist, sondern es kann gut sein, dass auf der Rückseite der Blätter von demselben Manuskriptband die Fortsetzung der Fortsetzung dieses Manuskriptbands gewesen ist. Also das macht die Klassifikation auch einigermaßen schwierig, weil sie zwar sich richten können nach den Wittgenstein-Nummerierungen der einzelnen Manuskriptbände, aber das nicht ihnen Garantie darüber gibt, dass was im Manuskriptband 3 steht, um eine Hausnummer zu nehmen, auch wirklich früher ist als das, was im Manuskriptband 4 steht. Da gibt es also Schlangenlinien. Sie sehen, wenn Sie sich diese Nedo-Skizze ansehen, auch gleichzeitig, ja, also so muss ich sagen. Also ich habe jetzt die römischen Ziffern habe ich erläutert. Es gibt zusätzlich zu diesen römischen Ziffern, gibt es die arabischen Ziffern. Das ist also, beginnt mit 105, 106, 107. Das ist die Nummerierung von Wricht. Das ist nicht der Wittgenstein-Nummerierung, sondern das ist das Zahlensystem, das von Wricht, der einer der Nachlassverwalter war und der im Speziellen dafür verantwortlich ist, den gesamten Nachlass zu durchschauen, also zu sichten, durchzuchecken und auf eine bestimmte Art und Weise einzuteilen. Der hat sich dieses arabische Zifferensystem einfallen lassen. Nach diesem System beginnt das Ding auf 105. Wenn Sie sich übrigens die Prinzipien und die Bestände der Arbeit von Richt ansehen wollen, es gibt bei Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, gibt es ein kleines Bändchen, habe ich jetzt nicht mit, von Georg von Wricht, heißt Wittgenstein einfach, und darin gibt es den grundlegenden Artikel, in dem er die Prinzipien mitteilt, nach der er das gemacht hat und auch Manuskript für Manuskript kurz durchgeht und sagt, was ist da drinnen und aus welcher Zeit kommt das und was soll man damit tun. Also das geht von 105 bis 114, wie Sie hier sehen. Das ist quasi analog zu den römischen Zahlen bis 10. Und dann, damit das nicht zu einfach wird, haben Sie jetzt noch die hier bei Nedo in die gestrichelten Rechtecke gefassten Zusammenpaarungen, die ihrerseits wieder eine Ziffer haben, nämlich das WA1, WA2 und so. Das sind die Bände der Wiener Ausgabe. Also die Wiener Ausgabe, die Sie unten im in der Bibliothek, beziehungsweise nicht unten, sondern von mir aus gesehen links in der Bibliothek sehen, die Sie eben auch für relativ günstiges Geld bei 2001 kaufen können, wie wir letzte Mal gehört haben. Es gibt auch eine Springer Studienausgabe. Diese Wiener Ausgabe, die zählt nach Doppelmanuskriptbänden. Also in der ersten, im ersten Band sind die ersten beiden und so weiter. Also die ersten fünf Bände, die in dieser Studienausgabe enthalten sind, ist diese Serie 1 bis 10 der Manuskriptbände. Gut, das ist also der zweite Typus von Arbeitsunterlage, mit dem man da rechnen muss und kann. Nun gibt es einen dritten Typus. Der dritte Typus ist der Typoskripte, also eine dritte Form, das sind die Typoskripte. Worum geht es da? Da geht es darum, dass dass Wittgenstein seine Handschriftnotizen in diesen großen Manuskriptbänden durchgesehen hat und ausgesondert hat, dieses und jenes rausgeholt hat, was ihm wichtig erschien, und dann diktiert hat. Also Typewriters, Typists gehabt hat, denen er seine Bemerkungen diktiert hat. Man kann, das hat Alois Pichler schön nachgewiesen für den Kontext der philosophischen Bemerkungen, man kann sehr genau sehen, dass er bestimmtes Zeichen, so einen Linksstrich gehabt hat, mit dem er Handschriftsbemerkungen ausgesucht hat, und die sind dann die, die in den TypeScripts vorkommen. In den TypeScripts kommen die zunächst einmal im Prinzip vor in derselben Reihenfolge wie in den Manuskriptbänden, die ist einfach so durchgegangen. Das hat er allerdings dann verändert, und das ist der vierte Typus von Textgrundlage, die hat er auseinandergeschnitten zum Teil. An der Stelle wird es dann einigermaßen verwirrend und für uns auch ein bisschen zu anspruchsvoll, weil er hat ein paar Durchschläge, er hat also auch Durchschläge gehabt von diesen TypeScripts, und er hat dann einen von den Durchschlägen genommen, hat dort die verschiedenen Bemerkungen mit der Schere auseinandergeschnitten und wieder neu zusammengesetzt. Das war seine philosophische Arbeit, muss man dazu sagen. Die wesentliche philosophische Arbeit, also ein wesentlicher Teil seiner philosophischen Arbeit, besteht darin, in der Mühe und in der Anstrengung, aus den Bemerkungen, die er auf diese Art und Weise angesammelt hat in den Manuskriptbänden, ein philosophisches Gebäude zu machen, also ein Arrangement zu finden, das seinen Ansprüchen entgegenkommt und seinen Ansprüchen nach philosophischer Darstellung der Sache gerecht wird. Sie erinnern sich, das kann ich vielleicht hier als Rückgriff sagen, wenn Sie sich das schon mal angesehen haben, wie die Notebooks, also die Tagebücher, die sogenannten Tagebücher, von denen einige aus der Vortraktatuszeit überliefert sind, 1914 bis 1918, wie diese Tagebücher aussehen, die gibt's im ersten Band der Suhrkamp-Ausgabe schon sehr lange, zusammen mit dem Traktatus. Das sind auch im Prinzip schon solche Taschennotizbücher, also sind eher Taschennotizbücher in Richtung Manuskriptbände. Die Manuskriptbände sind stattlicher sozusagen. Aber was er da tut, ist, er notiert seine tägliche philosophische Arbeit, die so aussieht, dass er hin und wieder auf Sackgassen kommt, dass er am nächsten Tag sich korrigiert. Das ist also wirklich ein Arbeitsbuch, ein Arbeitsbericht. Und innerhalb dieses Arbeitsprozesses trifft er immer wieder mal auf vergleichsweise Endstufen, auf Sachen, die man sozusagen festhalten kann, die ihm wichtig sind. Er gelangt dann zu Klärungen, zumindest intermediären Klärungen eines Problems, also zum Beispiel des Problems von Elementarsätzen oder des Problems von Allgemeinheitsbeziehung oder des Problems von, was ist der Unterschied zwischen einer Funktion und einer Operation. Es klären ihm sich solche Sachen. Und nachdem sie sich geklärt haben, er schreibt dann nicht hin, das ist geklärt, er geht dann einfach weiter. Er wechselt das Thema, er geht weiter. Es ist ein Fluss von philosophischer Arbeit, der zunächst einmal ohne erkennbares Abschlussergebnis weiterfließt und weiterfließt. Die Arbeit, der zusätzliche Faktor, der dafür dann notwendig ist, und das sieht man eben sehr gut am Verhältnis seiner frühen Notebooks zum Traktat, ist, aus der Arbeit, die er da geleistet hat, die Struktur herauszukriegen und die Architektur zu definieren, die das dann zu einem Buch macht. Er hätte ja niemals gedacht, dass die Notebooks veröffentlicht werden sollten. Er hätte nie im Leben die Manuskriptbände veröffentlicht. Das ist weit, weit unter seinem Qualitätsstandard gewesen. Seine Auffassung war, das muss dann eine bündige, klare Darstellung seiner gesamten Philosophie sein. Da muss alles zusammenpassen. Und im Traktat hat er es geschafft, ne, nach seinen eigenen Kriterien, und auch natürlich nach den Kriterien der Nachwelt, kann man sagen. Es hat die Nachwelt ihm bestätigt, das ist ein großartiges Werk. Dieses großartige Werk ist aber das Resultat des Aufzwingens einer ganz bestimmten Organisation auf einen schon ziemlich divergenten Haufen von Bemerkungen. Ich sage das deshalb, wenn Sie die Tagebuchnotizen durchlesen, dann sehen Sie, an vielen Stellen ist er lange nicht so eindeutig und so orthodox oder dogmatisch, wie im Traktat dann herauskommt. Die Sachen sind noch im Fluss. Er macht sozusagen eine Momentaufnahme dann im Traktat. Er sagt so, okay, stop, Feature Freeze, wir nehmen das jetzt einmal so hin und sagen, so ist es. Also er hat eine starke Tendenz, gerade in dieser Zeit, kaltschnäuzig seine Form, die Sachen jetzt einmal darzustellen, auszugeben als die Lösung der Probleme. Was nicht heißt, dass er nicht in den Tagebüchern selber auch ganz andere Probleme, Problemlösungen auch vorsieht, dass das nicht alles schon viel aufgebrochener ist, aber einer seiner leitenden Motive, nämlich in der Traktatuszeit, nämlich das Motiv, die Philosophie zu einem Ende zu führen, so weit zu kommen, dass man sagen kann, das ist die Lösung, so geht sich das aus und jetzt kann ich mich einer anderen Sache zuwenden. Das ist nur dann erreichbar, wenn er an dieser Stelle den Film anhält und sagt, so ist das nun. Warum ich das zweitens erwähne, ist, weil er das einmal in seinem Leben geschafft hat, man aber die ganze Verfahrensweise und Schreibweise von dem, wie es in den Manuskriptbänden weitergeht, genau in Anschluss an das, was er da in den Notebooks begonnen hat, sehen muss. Es ist eben diese Form von Flüssigkeit und in der Verzettelung und in der Neuorganisation ist zu merken, der Ansatz, noch einmal zu sowas zu kommen wie im Traktatus. Und das ist uns jetzt an der Stelle akut interessant, weil er, wenn man jetzt hier weitergeht, eben im Jahre 1930 eine erste Zettelsammlung produziert. Diese Zettelsammlung ist eine Neuzusammenstellung aus den Typoskripten der Wittgenstein, also von 208 und 210. Und diese Zettelsammlung, die ist veröffentlicht worden vom Rasch Ries 1964 unter dem Titel Philosophische Bemerkungen in der Suhrkamp-Ausgabe. Diese Wiener Ausgabe 7 und Wiener Ausgabe 9, wenn ich jetzt recht informiert bin, gibt es noch nicht. Es gibt die Nummer 8. Die Nummer 8 ist aber, wo sehe ich sie hier jetzt? Die sehe ich, ja doch, da. Die ist hier dann, ich glaube, es gibt schon die Nummer 8. Die Nummer 8 ist das Typoskript, das kann man jetzt an dieser Stelle leicht sehen, nicht? Das sich ergibt aus Extrakten aus den Manuskriptbänden 5 bis 10. So viel also mal zur allgemeinen Vorbereitung. Was geht konkreter vor im Zusammenhang mit dem Thema unserer Veranstaltung hier? Dazu ist mal zu sagen, ein wesentlicher Bezugspunkt, auf den wir jetzt ständig dann auch zu sprechen kommen werden, ist das sogenannte Big TypeScript. Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Das Big TypeScript ist das Manuskript 213 aus dem Jahre 1933 und ist eine Form von Zusammenfassung von 4 Jahren Arbeit. Das ist ein getipptes Ding. Ich zeige Ihnen dann auch noch ein Bild davon. Und zwar nicht nur ist ein getipptes Ding, sondern das ist ein sehr voluminöses Ding. Das hat 800 Seiten oder sowas, Schreibmaschinenseiten, und hat eine Charakteristik, die ganz ungewöhnlich ist für die nachgelassenen Werke von Wittgenstein. Es scheint wirklich so zu sein, dass er da ein Buch schreiben wollte. Das hat ein anständiges, Anführungszeichen, Inhaltsverzeichnis. Das beginnt, wo es beginnen sollte, beim Verstehen und geht dann weiter, ist nicht wirklich ein Buch. Also man hat das längere Zeit, das ist eine Frage der Diskussion, ob das eine brillante Zusammenfassung der Wittgensteinschen Lehre gewesen wäre. Ich denke nicht, dass das so ist. Lass mich aber auf das jetzt nicht genauer ein. Es ist in jedem Fall das eine, es ist eine große Anstrengung, alle die Motive, die ihn diese 4 Jahre lang beschäftigt haben, übersichtlich zusammenzustellen, sodass das alles zumindest einen Namen hat, sodass man bestimmte Themen genau fixieren kann. Das sind also 800 Seiten Schreibmaschinenmaterial, und das ist nun die unmittelbare Vorstufe zu dem, womit wir uns in dieser Veranstaltung beschäftigen. Denn kaum war Wittgenstein mit diesen Schreibmaschinenmanuskripten beschäftigt, war schon wieder nicht damit zufrieden und hat bereits begonnen, es wieder zu überarbeiten. Da sieht man, dass der Grund dafür, wieso er nicht zu einem Buch gekommen ist, ist nebenbei, wenn ich das ganz unbescheiden sagen kann, ist das auch so etwas wie die Verweigerung des Establishing Shots. Ja? Also das Big TypeScript war ein Versuch eines Establishing Shots, wo man die verschiedenen kleinen Details und die großen Umrisse seiner Philosophie sehen kann, als ob das die wichtige Sache wäre, so eine philosophische Gesamttheorie zu machen. Für Wittgenstein war es immer so, er hat sich dann immer viel schneller hineinziehen lassen in einzelne Detailprobleme, in denen er dann stecken geblieben ist. Wir werden das wieder diskutieren und haben es das letzte Mal schon diskutiert, wie diese philosophische Bewegung aussieht. Das hat ihn immer mehr fasziniert als der Versuch, das irgendwie schön journalistisch darzustellen oder auch nur traditionell philosophisch systematisch darzustellen. Das heißt, er hat sofort wieder begonnen, daran zu arbeiten, was da das Material ist. Und da wird es nun interessant. Es wird also für ihn im Rahmen unserer Erläuterungen und Diskussionen. Denn was hat er da gemacht? Er hat einerseits 33, 34 auf der Basis dieses Big TypeScripts in weitere Taschennotizbücher geschrieben. Das ist das, was Sie 156a, 56b sehen und dann auch 145, 146, 147. Er hat zweitens eine Revision begonnen auf den Seiten des TypeScript selbst. Also er hat dann begonnen, dort herumzuschreiben, das neu zu gestalten, was da drinnen steht. Das ist die Sache, die Sie hier unter 213 Verso, 213 Recto sehen, Wiener Ausgabe 13 und Wiener Ausgabe 12. Da kann ich jetzt gleich mal etwas dazu erläutern, weil es so ein bisschen sonderbar ist, nicht? Sie haben oben 213, das ist schon das Big TypeScript Wiener Ausgabe, und Sie haben jetzt dann noch einmal 213 Verso und Recto Wiener Ausgabe 12 und 13. Worum handelt es sich da? Das ist so zu erklären, und das führt einen gerade zu den Schwierigkeiten, die der Rasch Ries gehabt hat. Der Rasch Ries war der Auffassung, ich glaube, ich hatte es angedeutet das letzte Mal schon, der Rasch Ries war der Auffassung, der Wittgenstein ist direkt unterwegs gewesen zu einem Buch auf der Basis des Big TypeScripts, und man muss nur das, was er in dem Big TypeScript ausgebessert hat, befolgen und hineinschreiben, und dann kommt man zu dem Buch, das der Wittgenstein wollte. Das hat ein paar schwere Fehler drinnen, die, ich habe gesagt, ich gehe nicht im Einzelnen drauf ein, aber das kann ich an der Stelle zumindest erwähnen. Einer der entscheidenden schweren Fehler dabei ist, dass der Wittgenstein in der Hälfte der Überarbeitung des Big TypeScripts Sache abgebrochen hat. Das heißt, es gibt einen Anfang von Seiten, die er begonnen hat weiter zu bearbeiten, den Rest hat er nicht angerührt. So weit ist er nicht gekommen, da war er woanders. Ja? Bei Rasch Ries in der Philosophie und Grammatik schaut es so aus, dass das vollkommen genau übernommen wird aus dem Big TypeScript, als ob das eh schon fertig gewesen wäre, nur den Anfang hätte er umarbeiten wollen. Also das ist schon eine Unstimmigkeit. Diese Unstimmigkeit wird vom Michael Nedo behoben. Das steckt dahinter, dass Sie hier 213 Verso und Recto sehen. Der hat vor, die gibt es noch nicht, diese Wittgensteins Überarbeitungen des Big TypeScripts extra zu drucken in einer in sozusagen extra Band, so dass man das separat sehen kann. Sie werden sich, wenn Sie das sehen, natürlich schon auch erinnert fühlen, hoffe ich zumindest, an das, was ich letzthin gesagt habe bei der ersten Vorlesung, dass das nicht die glücklichste Art und Weise ist, wie man Arbeit am Text heutzutage darstellt, nämlich fünf Bücher, drei Bücher machen, wo im ersten Buch das ist, was auf der Seite ursprünglich stand, im zweiten Buch, was auf der Seite hinten dazugefügt worden ist, und im dritten Buch, was auf der Seite vorne dazugefügt worden ist. Das macht man heutzutage möglicherweise anders, nicht? Mit Hilfe von digitalen Methoden, von Überblendungen und so könnte man das machen. Aber, und das ist eine der spannenden Geschichten, wie wir das, oder also diese Forschungsgruppe das weitermacht. In jedem Fall ist es im Geiste der klassischen Philologie ist das sicherlich korrekter als das, was der Rasch Ries macht. Nun ist es so, diese Taschennotizbücher und die Überarbeitungen des Big TypeScripts, die hier drin notiert sind, das ist wiederum die Voraussetzung für das, was der Wittgenstein in die Manuskriptbände 10 und 11 hineinschreibt. Manuskriptband 11 ist der Band 115, über den es hier zu diskutieren gilt. Manuskriptband 10 ist die zweite Hälfte, genauer gesprochen, von dem Manuskriptband. Die erste Hälfte hat ein anderes Material, das finden Sie dort, ist das, was da oben rechts ist. Das wird unterbrochen und er fängt neu an und schreibt also die Produkte der Überarbeitung des Big TypeScripts in ein Manuskript hinein, und dieses eine Manuskriptband, und dieser Manuskriptband 10 wird fortgesetzt in den Manuskriptband 11. Das ist der Beginn, der uns das vergangene Semester interessiert hat. Das ist der Manuskriptband, der anfängt, dass ein Bild sagt, also sich selbst. Und das ist der Manuskriptband, der auch online verfügbar ist, der aber eine unmittelbare Fortsetzung von dem ist, was in Nummer 10 ist. Mittlerweile, positive Nebenbemerkung, haben wir die Erlaubnis bekommen von den Nachlassverwaltern, dass wir auch den ersten Teil von dieser Werkeinheit, nämlich den zweiten Teil von Manuskriptband 10, damit reinnehmen, dass der uns zur Verfügung steht und dass wir mit dem arbeiten können. Es wäre ein bisschen zu absurd gewesen, da in der Mitte direkt anzufangen. Das heißt, wir können jetzt beim Kommentar das Ganze nehmen. Ist eine Frage der Kapazität, wie wir das dann noch machen werden. Ich habe gerade von Werkeinheit gesprochen, das ist aber noch nicht alles, was hier zu sagen ist, denn Es ist nochmal so, dass Wittgenstein die überarbeitete, doppelt überarbeitete Version, die sich in Band 10 findet und in Band 11 auch, dass er die nochmal zu überarbeiten unternimmt. Und das ist das große Format, was hier als 140 angesprochen ist. In diesem großen Format hat er die Anfangspassagen des Big TypeScripts durch zwei-, dreimalige Revisionsprozesse jetzt noch einmal gefasst, hat 20 Seiten oder sowas ähnliches und dann bricht es auch ab. Sie sehen hier ganz unten die gestrichelte Linie. Es führen alle diese Wege, führen zur philosophischen Grammatik, unter Anführungszeichen, und Sie können jetzt nachvollziehen, worum es sich da handelt bei der philosophischen Grammatik, um eine sehr inhomogene Zusammenfassung sehr unterschiedlicher Überarbeitungsprozesse. Das sollte man einmal sich vor Augen führen, damit man in etwa weiß, wo wir da lokalisiert sind. Und ich hoffe, Ihnen jetzt ein bisschen deutlich gemacht zu haben, dass zwar das direkte Zugreifen in die philosophische Auseinandersetzung, die da drin stattfindet, etwas Unumgängliches und sehr, sehr Wichtiges ist, dass man aber auch immer ein Auge darauf behalten muss, in welchem Zusammenhang das in dem Arbeitsprozess von Wittgenstein sich befindet. Das ist eine der Schwierigkeiten, mit denen man da operieren muss. Ich sage Ihnen, ich werde Ihnen jetzt als zweites diese Bilder kurz zeigen. Das ist nun leider etwas, was ich nicht ans Netz geben kann, weil das Faksimiles sind, für die Oxford University Press die Rechte hat. Aber zum Eindruck, damit man einen Eindruck kriegt, worum es da geht, ist es doch ganz sinnvoll. Also zunächst mal, wie sieht das Big TypeScript aus? Das hier ist die erste Seite des Big TypeScripts. Sie sehen also, was ich gemeint habe mit ordentlich und Inhaltsverzeichnis, verstehen, 1, 2, 3, 4. Deuten wir jedes Zeichen, Bedeutung, Satz, Sinn des Satzes, das ist die erste Seite. Sie sehen da auch das Papier, die alte Schreibmaschinenschrift. Die Sache ist deutlich unterschieden von dem, was wir dann gleich als weiteres sehen werden, nämlich ich bleibe jetzt nochmal beim Big TypeScript, und um Ihnen zu zeigen, wie das mit der Überarbeitung aussieht. Das hier ist die erste Seite offiziellerweise. Das Verstehen, die Meinung fällt aus unserer Betrachtung heraus. Kann man denn etwas anderes als einen Satz verstehen? Das findet sich auch zum Beginn der philosophischen Grammatik. Aber Sie können sich jetzt hier in etwa ein Bild machen davon, was die Schwierigkeit mit der Darstellung dieser Probleme ist. Wie stellt man einen solchen Arbeitsprozess dar, den Sie hier am Bild unmittelbar nachvollziehen können? Das geht so weiter. Ich zeige Ihnen das nur, weil, und kann nicht im Einzelnen drin eingehen, meine Legitimation dafür ist die, Sie können das mal hier ansehen, nicht? Das ist nun wirklich, wie Hacker und Baker sagen, ein Editor's Nightmare. Ne? Also, wenn man sich das ansieht, ist ziemlich klar, dass die Vorstellung, daraus ein flüssiges Buch zu machen, wenn man noch dazu davon ausgeht, dass das sich selbst zum Teil aufhebt und widerspricht und woanders noch hingehört, eine hochbelastete Vorstellung ist. Ich werde aber, das kann ich jetzt hier eben auch annoncieren, ich kann diese Sachen jetzt so nicht direkt kommentieren, aber meine Absicht in der Kommentierung des Manuskripts 115 ist sehr wohl gewesen und wird auch sein, da einfach jeder einzelne Schritt weiterzugehen, weil natürlich in jeder Unterstreichung und in jeder Ergänzung ist philosophische Arbeit drin und es ist interessant herauszufinden, was sind die Motive auf der Mikroebene. Also so sieht das nur kurz mal gezeigt Big TypeScript aus. Jetzt schauen wir uns an, wie sieht es aus mit dem Manuskript 114 einmal. Das ist das hier. Hier sehen Sie die Situation eines Manuskriptbandes. Die ist auch nicht gerade besonders einladend, wie man sieht. Mal das ein bisschen kleiner machen, dass Sie den Eindruck kriegen. So beginnt, und zwar also das ist jetzt im Manuskriptband 10 der Beginn des zweiten Teils. Ich habe Ihnen gesagt, der Manuskriptband 10 hat zwei Teile. Der zweite Teil beginnt mit dieser Umarbeitung des Big TypeScripts und wird auch gleich rigoros durchgestrichen. Und es steht drüber, das ist so eine Anweisung davon, wo es weitergeht, die Umarbeitung von dem, was da jetzt gerade durchgestrichen ist, findet sich im großen Format. Das ist die zweite Umarbeitung schon. Dafür, ich zeige Ihnen das dann gleich. Ich zeige Ihnen jetzt noch den Beginn des Manuskripts 115, damit Sie, ich glaube, jetzt habe ich vergangenes Semester auch schon gezeigt, also das beginnt am 14.12.1933, das einzige Datum in diesem Manuskriptband, das Bild sagt uns also sich selbst. Das ist das, worüber wir reden werden. Nicht genau, weil darüber habe ich das letzte Mal schon geredet, aber wir sind in unserer Textexegese ungefähr 4 Seiten weiter als das. Ich glaube, mehr als 4, 5 Seiten sind wir nicht gekommen. Aber diese Sache können Sie sich jetzt auch schon ansehen, komme ich dann gleich dazu. Und jetzt noch die versprochene Umarbeitung im großen Format, die sieht so aus. Da hat man auch, das ist jetzt auch wiederum Sache des Beginns, das sind lose große Blätter, die hier extra eingesetzt werden für den Zweck des Buchprojektes. Ja, das also so viel zu den Bildern. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Wittgenstein-Seite. Diese Wittgenstein-Seite, wittgenstein.philo.at, haben Sie hier, da haben Sie ein bisschen eine Beschreibung und hier haben Sie die separate Seite für die Lehrveranstaltung. Da habe ich Ihnen eine Reihe von instruktiven Links und Hilfen hingegeben. Ich habe eben hier, was ich jetzt gerade als Overhead-Projektion hatte, habe ich hier hineingescannt. Ich habe mir Mühe gegeben, es nicht besonders attraktiv zu machen, damit meine Copyright-Verletzung nicht allzu große Folgen hat. An sich gehört das natürlich dem Springer Verlag. Was ich auch noch dazu sagen sollte, ist, dass auf dieser Seite das Produkt der Aufnahme der Vorlesung zu holen ist. Also die erste Vorlesung können Sie sich von da runternehmen und ich werde also relativ rasch nach der Vorlesung jeweils die Vorlesungen hier zur Verfügung stellen. Es ist auch so, dass Sie diese Vorlesungen auf eine CD brennen können bei uns im Computerraum hier. Also manche von Ihnen, es sind keine riesigen Datenmengen, das sind MP3-Files, aber über ein Modem würde ich es noch immer nicht empfehlen zu holen. Dazu haben wir einen Computerraum, der vom Odin Kröger jetzt auch wirklich flott gemacht worden ist, und vor allem haben wir da auch einen Brenner, und die Vorlesungen sind schon auf dem einen Macintosh drauf. Sie brauchen also von dort nur mehr auf einen Rohlink zu tun. Details in den Beratungsstunden. Das sollte ich dazu vielleicht sagen. Und jetzt komme ich, denke, ja, doch, das, was Sie hier auch haben, ist der Link zum Machine Readable Text mit den Version Samples. Der ist hier. Das war es irgendwie nicht ganz. Am Web Available Texts on the www von Bergen. Und Sie haben hier das Manuskript 115, die Normalized Version. Das Bild sagt also sich selbst. Diese Sachen sind also zugänglich von der Seite aus. Gibt es dazu Fragen?